So, freuen wir uns auf die Zweitplatzierte bei den Damen. Freuen wir uns vom OSC Mainz. Herzlichen Glückwunsch, Astrid Krause!
Die Age Groupies, der erste Laufpodcast für reife Renner.
Da sind wir wieder, die Age Groupies. Wir sind Iris
und Astrid.
Und das ist die zweite Folge unseres Podcasts für Läuferinnen und Läufer ab 35. Egal, ob ihr schnell seid, so wie die Astrid, oder ein bisschen langsamer, so wie ich. Ob ihr sehr weite Distanzen lauft oder eher kürzere. Oder ob ihr mehr so gemütliche Läufer seid, so wie ich. Oder ob ihr euch auch gerne ein bisschen quält. Wir sind in jedem Fall für euch da, wenn ihr Seniorenläufer seid. Denn wir haben festgestellt, dass es im Internet und in den Medien jede Menge Tipps gibt für Läufer und Laufpläne und Laufgeschichten, die sich aber doch im Wesentlichen an den Prototyp jung und gesund richten. Naja, und das kann man sich ja an 10 Fingern ausrechnen, wenn ich so einen Laufplan habe, der für einen 20-Jährigen gemacht ist. Dass das nicht so 1:1 passt, wenn ich 65 bin, ist ja wohl irgendwie klar. Wir wollen, dass ihr euch bewegt. Wir wollen euch dazu motivieren, dass ihr euren inneren Schweinehund überwindet. Aber wir wollen vor allen Dingen auch, dass ihr Spaß an der Sache habt, dass ihr euch nicht mit Jüngeren und Fitteren vergleicht und euch überfordert. Und wir wollen, dass ihr gesund bleibt. Also lasst euch nicht runterziehen, findet euer eigenes Tempo. Und wenn ihr dran bleibt, könnt ihr da noch einige Sachen reißen und euch einige Laufträume erfüllen. Und Astrid hat das gemacht. Das haben wir ja schon ein bisschen gerade im Vorspann gehört. Denn, Astrid, du hast nicht irgendeinen zweiten Platz belegt, sondern du bist den deutschen Rekord über 50 Kilometer in der Altersklasse W55 gelaufen. Herzlichen Glückwunsch!
Ja, vielen Dank.
Beim letzten Mal hatte ich keinen Trommelwirbel, aber jetzt habe ich ein bisschen was vorbereitet.
Ja, ich fühle mich gerührt. Danke.
Du fühlst dich gerührt, das ist sehr schön. Du, Astrid, gerade der Ultralauf ist ja so ein Bereich, in dem sich ganz schön viele Seniorensportler tummeln. Und deswegen ist das Thema im zweiten Teil von unserem Podcast. Da wollen wir natürlich auch alles über deinen Lauf wissen. Wie du dich vorbereitet hast, wie du dich gefühlt hast. Aber jetzt wollen wir erstmal, bevor wir zum Thema Ultralauf kommen, wollen wir erstmal allen danken, die uns Feedback gegeben haben auf unsere erste Folge. Und man soll sich ja nicht selber loben, aber naja, ein bisschen kann man schon, oder? Also wir hatten auch sehr viele positive Reaktionen. Also ich zitiere jetzt zum Beispiel mal die Vanya, die gesagt hat, euer Podcast hat mir sehr gut gefallen, kurzweilig, unterhaltsam, sympathisch und authentisch. Und besonders gefreut haben wir uns auch über alle, die sich danach richtig motiviert gefühlt haben, sich zu bewegen. Da zitiere ich mal den Christoph, der gesagt hat, sehr schöner Podcast, fühle mich richtig motiviert, nachher einen Zehntelmarathon zu laufen. Das ist genau richtig, das ist das, was wir auch wollten. Und es gab auch einige Fragen, Astrid. Also zum Beispiel ist mir auch gefragt worden, ob wir Laufanfängern so eine Art Leitfaden oder so einen Laufplan an die Hand geben können. Das ist aber schwierig, oder?
Ja, ich tue mich da immer etwas schwer, beziehungsweise ich bin kein Freund von festgesetzten Trainingsplänen. Also ich gebe eigentlich sehr ungern allgemeingültige Trainingspläne raus. Bei mir ist es so, dass ich die Pläne auf meine Sportler oder auf das Niveau meiner Sportler auf jeden Einzelnen abstimme.
Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz sagen, dass für alle, die die erste Folge nicht gehört haben, dass du auch als Laufcoach arbeitest.
Ja, stimmt. Ich dachte, das hättest du schon gesagt, aber das stimmt.
Ja, das habe ich gar nicht gesagt dieses Mal. Ja, vielleicht sollten wir das kurz erwähnen. Entschuldigung, jetzt habe ich dich voll rausgebracht.
Ja, genau. Danke für die Unterbrechung. Nee, da hast du recht. Das sollte man dazu sagen. Könnte ja jeder kommen. Ja, also genau. Ich trainiere sowohl Gruppen hier in Weimar als auch betreue einzelne Sportler, auch über Distanzbetreuung. Aber das ist dann schon eine wirklich sehr persönliche Betreuung, auf jeden Einzelnen abgestimmt, auf seinen Alltag. Ich meine, wir haben ja auch alle neben unserem sportlichen Niveau oder körperlichen Niveau, Fitnessniveau, haben wir ja auch noch zusätzlich die meisten von uns einen Beruf oder anderen Stress oder auch Familienverpflichtungen. Und dann funktioniert das mit dem Training natürlich nicht immer so, wie sich der Plan das vorstellt. An dem Tag dies,
ich weiß so genau, was du meinst.
Genau, dann regnet es. Nee, aber das ist eben, dann kommt die Motivation noch dazu und so weiter. Insofern, da stehe ich in engem Austausch mit meinen Sportlern und das ist mir dann auch sehr wichtig, den Plan ganz genau auf die Person abzustimmen. Selbst in den Gruppen machen wir das, dass nicht alle immer das Gleiche laufen oder das Gleiche trainieren. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Ja, und dann genau, dann kommt ja auch noch dazu, für Laufanfänger, ist der Laufanfänger auch Sportanfänger oder ist er schon Sportler? Wenn jetzt ein Basketballer oder ein Tennisspieler sagt, ich möchte jetzt mit dem Laufen anfangen, er läuft ja in seinem Sport in gewisser Weise schon, dann ist das für mich was anderes, als wenn jetzt ein 75-jähriger Golfer, der mehr über den Platz geht als joggt. Ich gehe mal davon aus, dass die wenigsten auf dem Golfplatz joggen.
Und das sehe ich, glaube ich, auch komisch aus.
Das wäre mal eine neue Sportart, ja. Ja, da würde ich natürlich
geht ganz... Geht der Rasen kaputt, das darfst du auf keinen Fall machen.
Ganz anders angehen. Denn die Muskeln, die passen sich relativ schnell an Belastungen an. Aber besonders aufpassen sollte man eben bei den Sehnen und den Bändern. Da kann die Belastungsanpassung sich über Monate und teilweise auch über Jahre ziehen. Das heißt, da ist es wirklich wichtig, dass man das langsam aufbaut, an die Belastung sich anzupassen. Da bin ich manchmal auch erstmal fürs Walken und dann präventiven Aufbau durch Fußkräftigung, aber auch Stabi für den Rumpf und Kräftigung der Beine oder parallel zum Laufen. Also in den Kursen mache ich das so, dass ich das in die Kurse teilweise integriere, aber parallel auch Online-Training dafür dann anbiete. Und mir ist es sehr wichtig, dass meine Sportler das parallel auch wirklich durchziehen, damit keine Verletzungen zustande kommen. Und insofern finde ich das ein bisschen schwierig mit allgemeinen Trainingsplänen rausgeben, gerade für Anfänger. Aber natürlich können wir ein paar Tipps geben, die kann dann jeder verantwortungsvoll an sein Fitnessniveau anpassen. Und gerade wenn man mit dem Laufen anfängt, da geht es in erster Linie jetzt erstmal um einen Wechsel zwischen Laufen und Gehen. Das ist im Grunde so der Einstieg, dass man sagt, ich fange mit geringen Laufzeiten an und gehe dazwischen. Und dann ist die Entwicklung so, dass man sagt, okay, die Laufzeiten, die verlängere ich nach und nach und die Gehzeiten, die versucht man dann zu reduzieren. Um mal ein Beispiel zu nennen, man fängt dann zum Beispiel mit 30 oder auch 60 Sekunden an zu laufen, wobei 60 Sekunden, Iris, du erinnerst dich, kann am Anfang schon...
Na komm, ja. Also 60, echt? War so 60, schlimm?
Ich weiß nicht, wir waren bei 200, ich glaube, wir waren bei 200 Metern, aber 60 Sekunden...
In meiner Erinnerung bin ich immer gelaufen wie ein junger Gott.
Ja, das ist gut, dass man sich die Erinnerung bewahrt.
Ja, eben.
Aber nein, aber jetzt
hört
mal im
nicht
Ernst.
Auf die Astrid, hört nicht auf die Astrid, stimmt gar nicht.
Also ich möchte da nur den Druck rausnehmen, weil 60 Sekunden können am Anfang schon wirklich lang sein. Also
60 Sekunden Seilspringen hast du mir mal verordnet. Das
ja,
war
das
lang.
Ja, das war auch lang, ja. Okay, aber gut, wir bleiben jetzt mal beim Laufen, ja, weil Seilspringen, das ist natürlich eine super Übung fürs Laufen und kommt einem dann auch erstmal länger vor als das Laufen selbst. Aber so, also da würde ich empfehlen, fangt erstmal, wenn ihr wirklich absoluter Nichtläufer seid und da keine Erfahrung habt, mit 30 bis 60 Sekunden an, eher 30, und dann dazwischen einfach 1 bis 2 Minuten gehen und dann das Ganze zwischen 3 bis 5 Mal wiederholen. Und dann baut man das eben langsam auf. Beim nächsten Mal dann 1 Minute oder 2 Minuten. Das spürt ihr dann auch selbst, wie weit ihr da gehen könnt. Und von Mal zu Mal oder von Woche zu Woche dann etwas steigern. Zum Beispiel 3x oder 4x10 Minuten oder 3x15 Minuten und dann mehr und mehr die Pausen reduziert und diese Blöcke dann nach und nach zusammenführt.
Man und wenn ihr das lang genug macht, dann lauft ihr irgendwann wie die Astrid 50 Kilometer.
Genau. Nein, aber ich wollte jetzt noch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Man kann zum Beispiel auch mal ein Pyramidentraining machen. Das machen wir als Lauftraining auch ohne Gehpausen, aber da kann man natürlich die Gehpausen dazwischen setzen, dass man sagt, ich laufe jetzt 4, 6, 8 Minuten, dann 6, 4, 2 wieder zurück und dazwischen macht man entweder die gleiche Gehpause, die man, also gleiche Minutenanzahl, die man gelaufen ist, oder sagt jedes Mal 2 Minuten dazwischen, aber die Zeit dann jeweils steigern und dann wieder langsam zurück.
Genau. Also die Pyramide ist nicht, man rennt auf die Pyramide drauf.
Genau, das ist jetzt keine Höhenmeter,
kein Schreck,
sondern Minutenerhöhung. Und am Anfang, da geht es jetzt noch überhaupt nicht ums Tempo. Oder ja, ich würde jetzt am Anfang noch überhaupt kein Tempotraining machen, sondern erstmal versuchen, dahin zu kommen, dass man 40 bis 45 Minuten dieser Art aufbaut und dann am Stück laufen kann und dann kann man schon sehr, sehr stolz sein. Das ist dann wirklich schon eine tolle Leistung. Und dann kann man langsam anfangen, auch mal ans Tempo zu gehen oder vielleicht sich mal ein Ziel zu setzen, dass man sagt, ich möchte jetzt mal eine 5 Kilometer laufen.
Ich wollte noch mal ganz kurz auf deinen allerersten Punkt zu sprechen kommen mit den starren Trainingsplänen. Da fällt mir eine Geschichte ein von einem Freund von mir, der erzählt hat, er hat eben mit so einem Laufplan aus dem Internet sich auf dem Marathon hochtrainiert, weil sie hatten mit Kumpels so eine Wette, wenn der das jetzt hört, dass ich seine Geschichte erzähle. Aber egal, ich erzähle es jetzt einfach.
Du sagst ja keinen Namen, ne?
Ja, und er war total fertig, weil er sich einfach ganz strikt an diesen Plan gehalten hat. Er war aber zwischendurch in Italien im Urlaub bei, keine Ahnung, weit über 30 Grad und hatte dann irgendwie seinen ersten 30-Kilometer-Lauf und war dann sowas von fertig, weil er das dann einfach durchgezogen hat und musste sich dann abholen lassen von seiner Frau, also weil er einfach überhaupt nicht mehr konnte. Und ich denke, also es ist ja schon schön, dass man seinen Plan durchzieht, aber man muss, wie du vorhin schon gesagt hast, man muss auch mal seine Lebenssituation einbeziehen. Und wenn man dann halt, keine Ahnung, irgendwo in der Hitze ist oder so, dann passt man es halt in Gottes Namen an, oder? Und zieht es eben nicht so starr durch. Und das ist halt das Schöne, wenn man einen individuellen Trainingsplan bekommt, denke ich, oder?
Genau, oder man kann dann natürlich auch mit dem Coach in Kontakt sein und sagen, hier, bei mir ist die Lage heute gerade so, das passt überhaupt nicht. Man kann natürlich auch die Uhrzeiten dann anpassen und sagen, ich trainiere jetzt einfach mal morgens um 6. Aber ich kann mir vorstellen, dass er...
Das ist sehr, sehr hart.
Ja, das stimmt. Aber ich kann mir vorstellen, dass er, wenn das sein erster Marathon war oder seine erste Vorbereitung auf einen Marathon war, dass er dann auch völlig vergessen hat, sich Wasser mitzunehmen und Verpflegung. Und das macht natürlich, wenn du dann in der Hitze läufst, extrem viel aus. Das geht gar nicht. Wenn man jetzt, ich sag mal, bei 10 Grad 30 Kilometer langsam läuft, regenerativ, dann ist das kein Problem. Dann schafft man das auch mal ohne Wasser. Aber bei 30 Grad und dann vielleicht noch in der Sonne, dann natürlich bricht der Haushalt im Körper dann zusammen. Das macht natürlich keinen Sinn. Aber insofern, genau, also man sollte sein Training wirklich an seine Situation anpassen. Aber ja, aber das ist natürlich, also das, was ich jetzt eben beschrieben habe zum Anfang, das sind so grundsätzliche Dinge und das kann ja dann auch jeder für sich planen, dass er jetzt sagt, nee, heute ist nicht mein Tag, heute kann ich keine 10 Minuten am Stück laufen, ich laufe heute nur 5 und so. Also nur, dass man einfach für sich dann eine Steigerung sieht von Mal zu Mal, von Woche zu Woche. Und da, glaube ich, kann man sich schon ganz schön weit trainieren. So, und jetzt wollte ich auch noch ein paar Tipps geben. Man kann vielleicht auch mal gleich mitmachen.
Ich stelle mich schon mal gleich einen Meter vom Mikro entfernt.
Nee, weil, ich meine, klar, wir reden natürlich auch über die sportlichen 35-Jährigen, die auch zu den Senioren mittlerweile gehören im Sport. Aber es gibt natürlich auch 60-, 70-, 80-Jährige oder auch Übergewichtige, die seit vielen, vielen Jahren diesen Sprung von einem Fuß auf den anderen seit Jahren nicht mehr gemacht haben. Und dann kann es schon sein, dass man ein halbes Jahr braucht, um sich das zu trauen. Das hört sich jetzt vielleicht für manch einen komisch an, aber die Zeit sollte man sich dann auch wirklich geben. So, und um da mal reinzufühlen, schlage ich vor, springt einfach mal auf beiden Füßen, so ähnlich wie beim Seilspringen. Da brauchen noch nicht mal die Zehen, die brauchen noch nicht mal abheben. Einfach so ein bisschen hupsen auf beiden Füßen. Und dann, wenn man das 10, 20 Mal gemacht hat, auf einem Fuß. Und da spürt man, dass das ein Riesen, also selbst wenn man trainiert ist, also auch wenn ich das mache, dass das ein Riesenunterschied ist, das spüre ich selbst. Und da sind wir wahrscheinlich noch auf unserer Schokoladenseite, wenn man dann den Fuß wechselt und auf dem anderen Fuß 10 Mal springt. Das ist sehr, sehr intensiv und da versteht man sehr schnell, dass das eine große Belastung ist für den Körper, für die Füße.
Ich weiß nicht, was ihr alle tut. Nee, Entschuldigung, ich habe mir gerade so vorgestellt, es gibt ja verschiedene Situationen, in denen man einen Podcast hört, ne, zum Beispiel beim Autofahren. Jetzt.
Nee, klar.
Oder die Bügelwäsche bleibt jetzt liegen bei in vielen Haushalten, weil die Leute jetzt auch von einem Fuß auf den anderen springen. Manche laufen ja sowieso, lauft einfach weiter. Einfach weiterlaufen, könnt ihr zu Hause dann machen.
Ja, obwohl, wenn man gerade beim Laufen ist, kann man das durchaus machen, ja. Aber
nicht beim Autofahren. Ja. Nicht beim Autofahren. Einfach weiterfahren, ja. Hört euch die Stelle nochmal an später. Einfach weiterfahren.
Genau. Aber das war jetzt eine Übung, um einfach mal ein Verständnis dafür zu bekommen, wie hoch diese Belastung ist. Und da sind wir noch gar nicht, da springen wir noch gar nicht hoch. Wenn man sich beim Laufen vorstellt, man macht einen großen Schritt im Sprung, da ist der Impact, also die Krafteinwirkung auf den Körper ja noch viel, viel höher. Und das spürt man ja schon in diesem geringen Hüpfen. Das finde ich schon sehr beeindruckend so. Und ich glaube, wenn man da mal reingefühlt hat, dann ist man damit auch einfach vorsichtiger. So als Tipps, als Übungstipps da wollte ich jetzt Folgendes nennen. Das sieht immer völlig unscheinbar aus. Ich nenne das Fußgym, die für mich sehr, sehr wichtig ist. Und die ist auch sehr effektiv und lässt sich vor allen Dingen sehr gut in den Alltag integrieren. Denn es kommt ja immer so das Argument, ich weiß gar nicht, wie du das machst. Also ich habe dafür keine Zeit. Wo nimmst du nur die Zeit her? Und das sage ich immer auch immer gerne. Es gibt viele, die gucken abends dann doch mal Fernsehen. Da kann man sehr viele Übungen machen. Man kann aber auch sogar beim Zähneputzen etwas integrieren. Man kann auch mal, wenn man auf den Wasserkocher wartet, bis das Wasser kocht für einen Tee oder für einen Kaffee, kann man auch ein paar Übungen machen. Oder man kann sogar, da komme ich dann gleich noch drauf, auf der Toilette ein paar Übungen machen. So, und genau, als erstes wollte ich da nennen die Fußschaukel. Das heißt, wir gehen erstmal mit dem Körpergewicht auf die, also wir heben die Zehen an und gehen auf die Fersen. Und dann verlagern wir das Gewicht und gehen auf die Zehen und drücken uns nach oben, sodass die Fersen dann vom Boden gelöst sind. Und dann wieder zurück auf die Fersen und wieder auf die Zehen. Da haben wir zum einen eine Gleichgewichtsübung. Wir trainieren Achillessehne, wir trainieren die Wadenmuskulatur, wir trainieren die Schienbeinmuskulatur.
Ich würde sagen, das ist so die Übung, kleine Leute kennen die. Das ist das, was ihr macht, wenn ihr im Konzert auch mal sehen wollt, was vor euch auf der Bühne passiert, während vor euch einer steht, der 2 Meter groß ist. Dann macht ihr ungefähr auch diese Bewegung, oder? Die großen Leute kennen das jetzt nicht so.
Genau, die könnt ihr auch mal ausprobieren.
Also wir nennen diese Übung nicht Fußschaukel, sondern ich will auch was sehen.
Ja, genau.
Der Typ vor mir hat einen großen Hut auf und ich will trotzdem was sehen.
Ich will auch was sehen, ja. Ja, stimmt, ja. Aber dann brauchst du nicht auf die Fersen gehen. Aber man kann es natürlich, es ist auch schon allein auf die Zehen zu gehen, ist auch gut. Dann kann man mal durch die Wohnung gehen, wenn man in der Wohnung eine Strecke zurücklegt. Nur auf den Zehen oder nur auf den Fersen. Der Nachbar unten dankt. Und das zweite ist Strumpfgreifen.
Das ist eine Übung für alle, die jetzt gerade am Bügelkorb stehen, wie ich ja vorhin schon sagte. Lass ja, doch genau. Mal das Hemd, was ihr noch nicht gebügelt habt, mal auf den Boden fallen.
Nein, es reicht ein Strumpf. Zieht einfach euren Strumpf aus.
Aber ihr bügelt hoffentlich keine Strümpfe, obwohl ihr sie jeder wie er mag. Entschuldigung, ja, bitte die Strumpfübung.
Ja. Okay, Iris, erklär weiter.
Ich.
Du kennst die
ja,
Übung?
Ja, du hast mir schon gesagt, das ist so eine Übung, da kriegt man, wenn es dumm läuft, einen Fußkrampf. Ich soll das erklären. Gut, man lässt einen Strumpf auf den Boden fallen und versucht ihn mit den Zehen zu greifen und anzuheben. Und das Ganze 10 Mal, würde ich mal sagen. Ja. Sage ich das richtig? Und dann halt wieder auf den Boden und loslassen und wieder greifen. Also das ist tatsächlich, ich finde es schon wirklich schwierig.
Ja, das ist nicht so ohne. Und man wird auch feststellen, wenn man den Fuß wechselt, dass das meistens dann mit einem Fuß besser oder mit dem einen auch schlechter geht. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Übung für die Kräftigung der Fußmuskulatur. Und ich denke, das sind auch Übungen, die kann man wirklich, ja, gerade wenn man zu Hause ist, mal gut zwischendurch integrieren. Das geht im Büro natürlich nicht so gut. Ich wollte jetzt noch die Übung für die Toilette, weil es kommt bei mir wirklich immer so extrem auf das Argument, ich habe keine Zeit. Solche Übungen, da reicht es ja, wenn man mal 2 bis 5 Minuten macht. Das ist ja jetzt wirklich nicht viel. Und eine andere Übung.
Ich bin jetzt sehr gespannt.
Ja, nee, weil ich finde jetzt diese Zehengreifübung, wenn man jetzt auf der Toilette sitzt, das ist natürlich ungünstig, wenn du anspannen musst. Dann konzentriert man sich so, dass man da auch nicht weiterkommt. Aber die Zehen spreizen. Das heißt, die Zehen so strecken, dass die sich nicht mehr berühren. Da merken wahrscheinlich auch viele, dass das gar nicht mehr so leicht ist. Kinder können das, das ist überhaupt kein Problem. Aber für viele Erwachsene, da kleben die Zehen zusammen und man kriegt sie nicht mehr auseinander. Da ist mein Tipp, dass man dann vielleicht erstmal mit den Fingern die Zehen auseinanderzieht und dann fühlt der Fuß langsam rein und gewöhnt sich dran und irgendwann kann man das dann auch wieder ansteuern.
Mit den Händen dazwischen gehen, das gilt natürlich für Sitzpinkler. Entschuldigung.
Nee, also, okay, beim Stehen würde ich das jetzt beim...
Das ist jetzt ernsthaft, wirklich. Also, das ist ein ganz ernsthafter Podcast. Ja, also, ihr seht, in jedem Fall, Astrid ist voller Tipps. Und ihr könnt euch auch gerne mal, wenn ihr interessiert dran seid, euch von Astrid coachen zu lassen oder ein Seminar bei Astrid zu besuchen, könnt ihr euch an sie wenden. Und da kommen wir auch gleich an eine andere Frage. Was ist denn das für eine E-Mail-Adresse, die ihr da habt? Irgendwas mit Tabletten und Schokolade? Astrid, kannst du das mal erklären? Also die Adresse ist tablette.de.chocolat.ak@gmail.com.
Genau, das AK steht für Astrid Krause, das ist relativ einfach. Tablette Schokolade, das ist der Name von meinem kleinen Sportunternehmen, vom Sportcoaching. Als Übersetzung, klar, kommt aus dem Französischen, ist das die Schokoladentafel. Steht aber für unseren Waschbrettbauch. Also ich habe deswegen den Namen Tablette Schokolade gewählt, weil das für mich dafür steht, dass man mit Freude, Humor und Genuss zu einer guten Form und Fitness kommen kann. Und da hundertprozentige Schokolade ja auch eher gesund ist, dachte ich, ist das ganz passend. Und in meinen Kursen, das fand ich lustig, da wurde mal sehr nett angemerkt, dass in England nimmt man Sixpack, das heißt, in England ist der Waschbrettbauch eher mit Trinken verbunden. In Deutschland Waschbrett ist mit Arbeit verbunden und die Franzosen, die nehmen die Schokolade und da geht das dann über Genuss und Leidenschaft, über den Magen quasi.
Ein sehr sympathisches Volk.
Insofern das, ja. Insofern fand ich das eine sehr, zumal ich auch sehr gerne Schokolade esse, einen passenden Ausdruck. Das zu unserer E-Mail-Adresse.
Ja, und wenn ihr natürlich auch Fragen habt rund um diesen Podcast, könnt ihr auch gerne euch jederzeit über diese E-Mail-Adresse an uns wenden. Ja, und wo wir schon dabei sind, wie ihr mit uns in Kontakt treten könnt, wenn ihr Astrid mal live sehen wollt, sie gibt auch Laufseminare.
Genau, ich gebe Laufseminare auch für Laufeinsteiger als auch für Walker und zwar in sehr kleinen Gruppen. Das mache ich in Mainz und das sind Seminare, die dauern teilweise nur einen halben Tag bis zu 2 Tagen und da bekommt man dann Grundwissen mit dem man auch erstmal sich ganz gut selbst auf ein gutes Niveau trainieren kann. Und in kleinen Gruppen macht es auch viel Spaß.
Ja, genau. Wenn ihr also an einem Laufseminar bei Astrid interessiert seid, wie gesagt, die E-Mail-Adresse. Und möglicherweise habt ihr uns auf die erste Folge auch einen Kommentar geschickt auf Spotify. Es ist so, also russische Hacker können nicht so viel durcheinander anstellen wie ich, wenn man mich mit einem technischen System konfrontiert, was ich vorher noch nie bedient habe. Und das war ja nur der erste Podcast, den ich in meinem Leben ins Internet gestellt habe. Irgendwie habe ich es geschafft, dass am Anfang da irgendwelche Kommentare waren, die aber dann irgendwie wieder weg waren, bevor wir sie wirklich durchlesen und beantworten konnten. Also wir sind nicht unfreundlich, sondern einfach nur unbegabt. Schickt uns einfach eine Mail, so eine ganz althergebrachte Mail. Inzwischen sind alle technischen Probleme behoben. Ja, und ich danke auch dem...
Behoben, weil wir die Kommentarfunktion ausgeschaltet haben.
Weil wir diese Kommentarfunktion ausgeschaltet haben. Ja, und ich danke auch an dieser Stelle dem Support der diversen Hoster, insbesondere Dani, Christine und Juan, die mir über diverse technische Klippen geholfen haben. Aber wir lassen uns ja nicht entmutigen von irgendwelchen Misserfolgen. Das ist ja auch das Jahr der Technik für uns. Und deswegen haben wir jetzt auch ganz neu einen Instagram-Kanal. Die Age Groupies heißt der. Und wir werden versuchen, den so nach und nach zu befüllen. Und dort wird man dann auch Bilder sehen von deinem 50-Kilometer-Lauf, auf den wir ganz sicher heute noch zu sprechen kommen. Eine Frage hatten wir noch, ob wir Durchschnittszeiten nennen können. Wie lange man jetzt so im Schnitt für einen Marathon zum Beispiel braucht.
Ja, also mit dem Durchschnitt ist das so eine Sache. Man könnte sagen, es kommt natürlich dann auch wieder auf den Marathon an, weil ich denke, dass in New York ein anderer Durchschnitt gelaufen wird als jetzt zum Beispiel in Münster oder in Mainz, wobei in Mainz ist ja jetzt der Marathon zum Halbmarathon geworden. Aber so im Großen und Ganzen ist das so eine 4 Stunden 15. Allerdings muss man dann auch nochmal unterscheiden zwischen Männern und Frauen. Und da sind ja noch die Jüngeren mit dabei auch. Und dann ist auch die Frage, wie wird das berechnet? Denn bei diesen Mittelwerten sind ja im Grunde alle Zeiten zusammengezählt und dann durch die Anzahl der Teilnehmer geteilt. Ich habe mir jetzt mal den Frankfurt-Marathon von 2023 angeguckt und habe dann aber immer den Platz in der Mitte rausgesucht. Das heißt, wenn jetzt von einer Altersklasse 2000 Teilnehmer da waren, dass ich dann geguckt habe, wie schnell ist man ungefähr bei 1000 gewesen. Also die Männer im Allgemeinen, alle Männer, 3 Stunden 47, das fand ich eine ziemlich gute Zeit, muss ich sagen, war die Mitte. Die 40-Jährigen, da war die Mitte 3 Stunden 39, das heißt, die sind noch unter dem Durchschnitt. 45-Jährige, da war die Mitte 3 Stunden 43, auch noch unter dem Durchschnitt. Und die 50-Jährigen, da kippt es dann, die waren bei 3 Stunden 54, was ich aber auch noch eine sehr gute mittlere Zeit finde, wirklich sehr, sehr gut. Und die 60-Jährigen dann bei 4 Stunden 14 und die 70-Jährigen bei 4 Stunden 41. Also ganz schön schnell, finde ich.
Eben, man kann sich mit 70 nicht vergleichen mit jemandem, der 20 ist. Und es ist einfach toll, dass man das überhaupt schafft. Das macht man ja auch für sich.
Das stimmt. Aber ich finde das auch ganz gut zu sehen, dass man halt einfach, je älter man wird, dann ist es einfach so, dass man natürlich langsamer läuft. Und das ist zwischen den 40- und den 70-Jährigen bei den Männern in Frankfurt letztes Jahr dann doch eine ganze Stunde gewesen. Und das ist dann auch vollkommen, ja, okay. So, und bei den Frauen, da war ich auch sehr erstaunt. Also ich finde, das sind wirklich echt starke Zeiten. Es kann natürlich auch in Frankfurt liegen. Da war der Mittelwert 4 Stunden 12. Und bei den 40-Jährigen 4 Stunden 6, die 45-Jährigen 4 Stunden 14, also die waren ungefähr in dem Mittel von den Frauen im Allgemeinen, die 50-Jährigen 4 Stunden 20, 60-Jährigen 4 Stunden 40 und die 70-Jährigen 5 Stunden 30. Was ich interessant finde, ist so im Vergleich auch von Frauen und Männern, dass das immer so 10, 15 Jahre der Unterschied ist, um da das gleiche, den gleichen Mittelwert zu bekommen.
Genau. Also Laufen hat auch viel mit Statistik zu tun, wenn man das ein bisschen ernsthafter betreibt. Ne? Wer ist wie schnell wann? Das sind am Anfang ja alles nur irgendwelche Zahlen für einen, da kann man nichts mit anfangen. Aber ja, die Leute, die unter euch schon länger laufen, die können damit durchaus jetzt was anfangen, denke ich mal, mit diesen Zahlen.
Ja, und für uns, deswegen habe ich auch die einzelnen Altersklassen rausgesucht, für uns ist es natürlich auch wichtig, wie laufen die Senioren und nicht nur, wie ist der Mittelwert im Allgemeinen. So als Anhaltspunkt, aber das sind auch wieder Zahlen, weil ich kriege immer gesagt, ah, ihr Läufer, ihr schmeißt immer mit diesen Zahlen.
Ja, ja, eben.
Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel den Marathon in 5 Stunden läuft, dann hat man eine Geschwindigkeit von 7 Minuten auf den Kilometer. Und das ist schon ganz schön schnell eigentlich. Also 5 Stunden, das muss man erst mal schaffen. Ja.
So ist es. So, jetzt Ultralauf, oder? Jetzt sind wir endlich mal dabei. Astrid, vielleicht erklärst du mal als allererstes, was überhaupt so ein Ultralauf ist. Also grob gesagt ist es ja alles, was länger ist als ein Marathon.
Ja, genau. Alles über Marathon. Und Marathon ist 42,2 beziehungsweise ganz genau gesagt 42,195 Kilometer. Das heißt, mit 42,2, da ist man im Grunde schon im Ultrabereich. Es gibt aber auch viele festgesetzte Strecken wie 50 Kilometer und 100 Kilometer. Und auch dazwischen wird noch viel angeboten an Strecken über Marathon. Und ja, das ist von der Definitionssache her ein bisschen vage. Aber es gibt zum Beispiel auch diese Stundenläufe. Da gibt es den 6-Stunden-Lauf, den 12-Stunden-Lauf, 24-Stunden- und 48-Stunden-Lauf. Die gehören auch alle zu den Ultraläufen. Wobei bei 6 Stunden, da denke ich, da ist der eine oder andere sicher auch dabei, der da keinen Marathon schafft. Und insofern, ja, geht das so ein bisschen ineinander über. Und oft werden auch die Trails als Ultraläufe angesehen. Das heißt, da gibt es eine gewisse Schnittmenge, würde ich sagen. Es gibt natürlich auch kürzere Trails. Also Trail ist ein Berglauf. Es gibt aber auch die Ultra-Trails.
Darf ich kurz was fragen dazwischen? Ja, wie ist denn das mit dem Schlafen bei so einem 48-Stunden-Lauf?
Ja, also ich persönlich habe ja jetzt einen solchen Lauf noch nicht gemacht, aber ich hatte mal ganz intensiv einmal eine Woche lang dieses ganze Geschehen um den UTMB, den Ultra Trail Marathon von Mont Blanc, beobachtet. Und ich habe das beobachtet bei den Pausenstationen, dass die Läufer dann auch tatsächlich sich einfach mal hinlegen zum Schlafen oder so ein bisschen auf den Tisch fallen lassen und 15 Minuten schlafen, manche vielleicht auch ein bisschen länger. Und dann versucht man einfach so über die Zeit zu kommen. Das waren jetzt natürlich, also es läuft ja auch jeder unterschiedlich lange. Da ging es jetzt um diesen 170 Kilometer Lauf mit 10.000 Höhenmetern. Da ist, ich weiß jetzt nicht, war das die erste, der erste Mann ist, glaube ich, 20 Stunden gelaufen und die beste Frau 24 Stunden. Ich glaube, die sind ohne Schlafen durchgelaufen.
Oh mein Gott.
Aber da hast du natürlich Leute dabei, die laufen 30 Stunden, 35 Stunden. Die müssen natürlich mal schlafen dazwischen. Und ja, das gehört dann einfach dazu. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, da wollte ich mich nochmal mit auseinandersetzen, da mich gerade dieser Mont Blanc-Lauf sehr, sehr reizt. Gerade diese lange Strecke auch. Und ich dachte mir, weil ich ja sehr, sehr viel auch immer Auto gefahren bin und da durchaus auch durch die Nacht gefahren bin und dann immer mal diese Etappenschlaf, nenne ich das, diese 15 Minuten Naps gemacht habe und danach wieder hellwach war. Und da dachte ich, da bin ich ja eigentlich ideal für trainiert, mal 24 Stunden durch die Gegend zu laufen. Weil ja, mit diesem Etappenschlaf kann man das dann sehr gut bewältigen, glaube ich. Und danach kannst du dich ja dann ausschlafen.
Astrid, ich bewundere dich, wenn du das machst. Ich bin dein Fan. Ich wollte so ein bisschen als Vorbereitung auf diese Folge, wollte ich mal schauen, was eigentlich die härtesten Ultraläufe der Welt sind. Aber es ist total unmöglich, weil es gibt so viele krasse Geschichten. Also dieser Trail du Mont Blanc ist ja nur einer davon. Es gibt so viele krasse Sachen. Deswegen, ich habe einfach mal so ganz wild ein paar Sachen rausgesucht, aber es gibt noch viel anderes. Eine Sache, bei der man schon irre sein muss, wenn man da mitläuft, ist meine Meinung, ist der Marathon des Sables. Der läuft durch die Sahara innerhalb von 7 Tagen rund 250 Kilometer. Temperaturen tagsüber können gut über 40 Grad sein. Nachts fallen sie auf 5 Grad runter. Es gibt Sandstürme und man ist auch gehalten, ein Schlangenbisset mitzunehmen. Wem das zu heiß ist, für den hätte ich im Angebot den Antarctic Ice Ultra. Ich spreche es wahrscheinlich falsch aus. Da kann man verschiedene Distanzen laufen, also bis zu 100 Kilometer. Man kann auch kürzer. Der findet im November statt auf den Schirmacher Hills in der Ostantarktis. Gefühlte Temperaturen sind hier etwas kühler als in der Sahara, nämlich durchschnittlich minus 20 Grad. Und das erste Hindernis da ist die Registrierung. Wobei, da muss man natürlich sagen, ist auch Unterkunft drin und der Flug zu diesen Schirmacher Hills, wo auch immer die sind. Also die Registrierung kostet $19.500. Ja, dann also wer nicht gerne heiß-kalt laufen möchte, sondern lieber...
Das ist dann ein Elite-Lauf, ne?
Ja, also wer gerne mal fürs Frieren viel Geld ausgeben möchte oder für das sich selber quälen, also dem sei das angeraten. Ich glaube, es gab noch Plätze, als ich geguckt habe. Dann heiß-kalt ist die eine Variante. Hoch-runter, du hast es ja schon angesprochen mit dem Mont Blanc. Wenn einem das zu nah ist und man gerne wieder in die weite Welt fliegen möchte, dem sei der Tenzing Hillary Everest Marathon angeraten. Ein 60 Kilometer Ultralauf in Nepal, der höchste Ultralauf der Welt angeblich, also wahrscheinlich tatsächlich auch. Der startet nämlich im Mount Everest Base Camp auf über 5300 Metern Höhe.
Da muss man es erstmal hinschaffen, gell? Überhaupt. Das ist auch so was. Ich meine, ich finde es schon manchmal überhaupt schwer beim Marathon auch, es bis zum Start zu schaffen. Aber ich glaube, das ist wirklich so ein Lauf. Da ist es eine Herausforderung, an den Start zu kommen.
Ich war mal in jungen Jahren, nach dem Studium, habe ich mit Freundin eine Reise in Südamerika unternommen. Und da waren wir dann tatsächlich mal auf etwas über 4000 Metern. Und ich war so höhenkrank. Ich konnte nicht mehr laufen, ich konnte auch nicht mehr gehen. Ich konnte mich gestützt von beiden Seiten so mit Trippelschritten vom Jeep in mein Bett bewegen und mir war es Hundeelend. Also wie man da laufen soll auf über 5000 Metern, ist mir überhaupt nicht klar.
Ja, wobei die Höhe bei also im Training bei den Läufern natürlich eine große Rolle spielt, aber 5000 ist ja... sehr extrem und ich frage mich, ob es dann auch wirklich ums Laufen geht oder ob das dann nicht mehr gehen ist.
Keine Ahnung.
Aber spannend, aber das wäre jetzt, also ich man sagt mir nicht mehr, ich sei extrem, ja.
Das ist richtig. Und wem das mit diesen ganzen Trails zu viel ist, habe ich noch einen letzten Lauf hier als Angebot. Das Self-Transcendence-Rennen in New York. Das ist angeblich der längste zertifizierte Lauf der Welt. Die Streckenlänge beträgt 3100 Meilen, das sind also umgerechnet knapp 5000 Kilometer. Und das ist nicht hoch runter, nicht heiß kalt, das ist ein ganz normaler Straßenlauf, der in New York stattfindet, im Stadtteil Queens. Und man läuft immer wieder um denselben Häuserblock rum. Die Strecke um den Block beträgt 883 Meter und die Läufer versuchen, diese Information kommt aus Wikipedia, die Läufer versuchen innerhalb von 51 Tagen diese Strecke 5.649 Mal zu laufen. Ich glaube, wenn man das gemacht hat, schaffen wohl auch nur die wenigsten, aber wenn man das wirklich gemacht hat, dann haben sich wirklich Körper und Geist vollständig voneinander getrennt. Ich glaube, dann rennt der Körper ganz alleine und wahrscheinlich hat man währenddessen irgendwie eine Idee für den Nobelpreis oder sowas. Kann sie nur leider nicht aufschreiben, weil man rennt. Aber immer um denselben Häuserblock, das stelle ich mir unter verschiedenen Aspekten sehr schwierig vor.
Mich würde mal interessieren, wie viel da überhaupt mitlaufen, weil bei 800 Metern kann die Strecke ja dann auch ziemlich voll sein.
Das ist richtig. Vielleicht starten die nicht gleichzeitig, ich weiß es nicht. Wenn jemand hier zuhört, der diesen Lauf schon gemacht hat, er möge sich bitte melden und sagen, wie
Bitte
viele
melden,
Leute
ja.
damit gelaufen sind. Naja, aber also mal ganz ehrlich, gibt es nicht auch Läufer, Astrid, bei denen so die Grenze zwischen Sport und, ja, ich weiß auch nicht. Also,
nein, wir sind alle völlig normal.
Ja, da, also ich meine, wenn ich schon ein Schlangenbisset mitnehmen nee, muss, dann, ja, das ja. Ist ja irgendwie, ich weiß nicht, also da bin ich raus. Da weiß ich nicht,
ja,
ob
es
da...
Ja, ich glaube, das ist aber auch durchaus schon fast eine andere Sportart, finde ich. Aber es ist schon so bei den Läufern, wir suchen immer wieder größere Herausforderungen. Und da kannst du natürlich zum einen nach deiner Bestzeit hinterherjagen und dadurch dann immer ähnliche Läufe machen. Aber man kann es natürlich auch auf den Lauf selbst beziehen, dass man sagt, ich möchte immer länger, ich möchte immer höher. Ja, immer außergewöhnlicher, abgefahrener. Also ich glaube, das entwickelt sich dann mit der Zeit so. Und dann hat man da auch ein bisschen so das Maß verloren, beziehungsweise die noch in einem Zustand sind, die überhaupt nicht laufen und da nicht, ich möchte jetzt nicht sagen, keine Entwicklung gemacht haben, aber von denen bewegt man sich natürlich extrem weit weg. Aber jetzt, ja, ich selbst finde das auch sehr, sehr extrem und da ist für mich vieles dabei, was mich nicht reizt, weil ich mich einfach auch sehr gerne auf das Laufen konzentriere. Und wenn ich jetzt zum Beispiel über 40 Grad in der Sonne, also 40 Grad im Schatten und dann in der Sonne laufen soll, da macht mir persönlich das Laufen auch gar keinen Spaß mehr. Du bist ja nur dann dabei zu überlegen, wie kommst du an Wasser ran? Oder du bist ja, musst ja die ganze Zeit trinken auch. Ne? Da bist du ja mit anderen Dingen beschäftigt und gar nicht mehr mit dem Lauferlebnis,
ja,
denke ich.
Also ich weiß nicht genau, aber ich habe irgendwie gelesen, dass auch ein Läufer sich da mal im Sandsturm verirrt hat und irgendwie viele Kilometer und viele Kilo weniger irgendwo dann gefunden wurde in der Sahara. Also das, ja, es ist einfach, manche Sachen sind dann wirklich auch gefährlich für Leib und Leben. Das muss dann vielleicht irgendwie nicht sein.
Aber das ist zum Glück auch gar nicht so unser Thema.
Nein.
Ist mal ganz interessant,
ja, genau.
Das anzuschneiden.
Genau.
Aber im Grunde wollen wir einfach nur motivieren, sich ein bisschen zu bewegen.
Ja, aber ich dachte...
die Treppe zu nehmen anstatt den Fahrstuhl, aber das müssen ja jetzt nicht
ja, ich dachte,
10.000 Höhenmeter
sein. Es gab auch einige Leute, die gesagt haben, toll, so in der ersten Folge motivierte uns überhaupt zu laufen und dann in der zweiten
die
Folge geht es gleich
extremer.
Um Ultralauf. Ja. Und da habe ich gedacht, das ist ja psychologisch jetzt auch ganz, ganz geschickt von mir, wenn ich jetzt solche Dinge erwähne und wenn wir jetzt dann darauf kommen, dass du dann einfach nur 50 Kilometer gelaufen bist, ohne Schlangenbisset und ohne Sandsturm und ohne 20.000 ja. Dollar Startgebühr und ohne, keine Ahnung, Schneeschuhe oder was die da auch immer in der Antarktis tragen müssen, dann kommt einem das schon irgendwie gar nicht mehr so schlimm vor. Obwohl ich natürlich niemals 50 Kilometer laufen könnte.
Kilometer.
Aber ich wollte einfach aus psychologischen Gründen so ein bisschen die Latte ganz hoch. Jetzt kommen wir endlich mal zu deinem Ultralauf. Ja, also man muss aber sagen, er fand auf Hawaii statt.
Sagt man da auf oder in dem Fall dann
in Hawaii
oder an?
Oder um Hawaii.
Um Hawaii.
Also der Lauf fand in Upstadt-Weiher statt, um den Harzsee, der im Stadtteil Weiher liegt. So, und sie haben ihn dann Hawaii genannt, das finde ich ganz lustig. Also der Ultralauf Hawaii 50, der war am 24. Februar. Und man rannte so in mehreren Runden um diesen Harzsee eben rum und das war eine offiziell vermessene.
10, genau.
Ja, logisch. Also wenn man rechnet, 50 gehen, ja.
Ja, wir haben viel Zahlen im Kopf für
Läufer. Ach, Herr Jemini, also 10 Runden um den Harzsee und das war aber auch eine offiziell vermessene und bestenlistenfähige Strecke. Und damit hast du ja dann eben, wie ich ja schon gesagt habe, nicht irgendeinen zweiten Platz belegt, sondern du bist in deiner Altersklasse den deutschen Rekord gelaufen mit 4 Stunden, 4 Minuten und 28 Sekunden. Also wirklich krass. Also herzlichen Glückwunsch nochmal, Astrid.
Ja, vielen Dank. Ja, ich habe mich auch sehr, sehr über diesen Rekord gefreut. Und was ich auch sehr nett fand, ist, dass ich von der DUV, also von der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung, eine Urkunde geschickt bekommen habe für den Rekord. Und ja, da habe ich jetzt eine offizielle Urkunde. Zusätzlich zu den 2 Urkunden, die man ja dann auch noch direkt nach dem Lauf bekommen hat für den zweiten und ersten Platz, also den ersten Platz für die Altersklasse.
Und da habe ich ja auch noch mal eine kurze Frage, weil du hast ja nicht nur diese Urkunden bekommen, sondern auch, wie soll ich das bezeichnen? Es war jetzt nicht so direkt ein Pokal, sondern
Ein Kunstwerk.
Das war ein Kunstwerk.
Doch, doch, also das gilt. Ja, das gilt schon, das ist schon ein Pokal.
Das
also
ist ein Pokal.
Das war natürlich ein sehr schön gestalteter Pokal, der steht jetzt bei mir in meinem kleinen.
Ja, das sah super aus, genau. Wo hast du den hingestellt? Das war so ein größeres Metallding.
Das sieht man ja dann, oder? Im Instagram.
Genau, wer bei uns auf Instagram guckt, der kann sich das mal angucken. Also wo hast du es hingestellt? Jetzt habe ich es vergessen. Was hast du gesagt?
In meinem Fitnessstudio.
Fitnessstudio.
Ich habe ein kleines Fitnessstudio,
okay.
Wo ich das Online-Training mache und auch Personal-Training mache. Und da habe ich meine ganzen, weil ich weiß auch nicht, wo ich, also was heißt ganzen, so viel sind das jetzt noch nicht, aber von meinen beiden 100-Kilometer-Läufen, ich glaube auch von einem Halbmarathon, so die Pokale und was man da so an Kunstgebilden überreicht bekommt, die habe ich dort stehen.
Das ist so ein Ding, im Krimi wäre das Opfer mit dem Ding erschlagen worden. Nein, es sieht sehr schön aus. Also wenn jemand zuhört, wirklich schön aus. Es ist nur ein bisschen, also es ist ein bisschen groß, aber es sieht schön aus. Vielleicht sollten wir mal sagen, weil wir sagen die ganze Zeit, du bist Zweite geworden, vielleicht sollten wir mal Fairness halber sagen, wer überhaupt Erster wurde.
Nee, auch genau, Zweite bei den Frauen, ja. Als Erste war nett, Katrin Ochs. Die ist in der Altersklasse 45, zwei Altersklassen tiefer. Und sie ist auch den deutschen Rekord gelaufen, hatte aber schon den deutschen Rekord inne in ihrer Altersklasse und hat den dann nochmal um, ich glaube, 2 Minuten verbessert. Ungefähr 2 Minuten oder etwas mehr, ist 3:37 gelaufen und hat das Feld von Anfang an angeführt. Und ich hatte vorher noch geguckt, weil wir hatten uns in München mal bei den deutschen Meisterschaften, Marathonmeisterschaften kennengelernt und hatten da ein sehr lustiges Ergebnis, als wir auf die, ja, wir gebeten wurden, zur Siegerehrung zu kommen, aber die Siegerehrung nicht gefunden haben und dann in dem großen Olympiastadion nach dem Marathon gefühlt einen zweiten Marathon zurückgelegt haben. Und das war dann sehr lustig. Und ich wusste, dass sie mittlerweile sehr viel Ultraläufe macht und dachte, ach, vielleicht läuft sie da mit. Habe sie aber auf der Startliste nicht gefunden. Und dann standen wir da war der Start, wir liefen los. Und dann lief sie plötzlich neben mir. Und ich so, hey Katrin, können wir uns nachher nochmal unterhalten? Und das war sehr nett, genau. Aber dann habe ich sie nur noch einmal gesehen, als sie mich dann überholt hat. Ist tatsächlich 5 Kilometer vor mir gewesen dann, ja.
Also ich gratuliere auch hiermit auch der Katrin ganz herzlich. Das ist auch eine tolle Leistung. Aber eins muss man ja mal sagen.
Wahnsinn.
Also ich meine, die ist ja viel größer als du. Die macht natürlich größere, die macht ja viel längere Schritte. Also.
Zwei Köpfe größer.
Das ist natürlich auch irgendwie ein Vorteil, oder? Aber vielleicht könntest du mal grob überhaupt erklären, was ist denn anders als beim Marathon? Was ist der Unterschied bei so einem langen Lauf?
Bei so einem langen Lauf, ja, Marathon ist ja auch lang. Es ist auch tatsächlich so, weil du mich ja auch nach der Vorbereitung gefragt hattest. Ich habe mich tatsächlich so vorbereitet, weil ich dachte, 50, das ist doch nah an der Marathonstrecke. Da habe ich im Grunde mein Marathontraining gemacht, so wie ich die Zeit hatte, weil im Dezember konnte ich ja fast gar nicht trainieren. Und habe dann nochmal einen langsamen 4-Stunden-Lauf gemacht, weil ich ja vorher wusste, dass ich ungefähr um die 4 Stunden laufen möchte. Und ansonsten das relativ nah an meinem Marathontraining orientiert und jetzt kein spezielles Ultratraining gemacht. Aber man muss schon sagen, so wie man beim Marathon ja auch sagt, der Mann mit dem Hammer, der kommt bei Kilometer 35. Das heißt, bei 35 hast du noch keinen Marathon, da hast du meistens Probleme. Sondern der endet erst bei 42,2. Und bei 50 Kilometer ist es genauso. Da kann man nicht sagen, das ist ein Marathon, sondern der ist halt einfach noch mal fast 8 Kilometer länger. Und das spürt man auch.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja. Insofern der Unterschied, ich sag mal jetzt der Unterschied zwischen alles unter Marathon und Untermarathon und alles drüber, ist, dass das einfach langsamer vonstatten geht. Also das siehst du dann extrem bei den 100 Kilometern. Das heißt, also es ist ja schon immer sehr erstaunlich, wie viele Senioren bei den Ultraläufen mitmachen und wie viele Senioren auch in den aktiven Nationalmannschaften dort vertreten sind. Ja, insofern ist eigentlich Ultra sehr für Senioren geeignet, weil die Grundschnelligkeit ist eben nicht so wichtig. Das heißt, man muss sich nur so trainieren, dass man mit einer langsameren Geschwindigkeit lange laufen kann. Und das geht im Seniorenalter noch gut. Und beim Marathon ist es halt wirklich schon ein irres Tempo, was da hingelegt wird, ja. Das macht einfach den Unterschied aus. Was ich interessant fand, da kann ich vielleicht mal die Anekdote bringen. Ich habe erst tatsächlich mal, musste ich gerade eben dran denken, als du die New York-Geschichte erzählt hast mit den vielen Runden. Es war jetzt nicht ganz so extrem, aber einen gewissen Hang zum Extrem habe ich vielleicht auch. Und zwar bin ich einen 100-Kilometer-Lauf auf der Bahn gelaufen. Das war kurz nach der Corona-Zeit, wo es anfing, dass man wieder Wettkämpfe machen konnte. Also wir mussten uns da ja noch an die ganzen Corona-Regeln halten. Da wurde ein Lauf in Mörfelden angeboten über 250 Runden, 100 Kilometer auf der Bahn. Da dachte ich, oh, machst du mal mit. Und das Schöne an dem Lauf ist, oder überhaupt bei den Ultras, wenn man viele Runden zurücklegt, dass man ja dann den ganzen Tag miteinander verbringt mit allen Läufern, allen Organisatoren, allen Helfern, alle siehst du dauernd und jeder motiviert jeden und winkt jedem zu. Und da sagte dann ein Läufer zu mir, dem ich dann auf der Strecke auch öfters begegnet bin, du läufst ja wie ein Leichtathlet, das schaffst du nie.
Okay, was hat er damit gemeint?
Okay, wollen wir doch mal sehen. Er hat damit gemeint, ja, das habe ich erstmal auch nicht gedacht. Da dachte ich so, hey, wir sind hier in einem Leichtathletikstadion. Also natürlich ist das hier keine Leichtathletik, was wir machen. Aber das habe ich nicht verstanden, dass eben unterschieden wird zwischen Leichtathletik und Ultralauf. Und der Unterschied ist im Laufstil, dass die Leichtathleten eben mehr auf dem Vorfuß und Mittelfuß laufen und die Ultraläufer so einen ganz anderen, ich sag mal, also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben an, aber so einen Schlappschritt haben. Die laufen einfach langsamer und laufen eben von der Fußbelastung mehr hinten, weil du natürlich dann auch die Wadenkrämpfe vermeidest. Ja. Und da hat mir dann da gibt es ja dann immer bei diesen Resultaten, da kannst du teilweise Kommentare reinschreiben, da hat er mir dann reingeschrieben, herzlichen Glückwunsch, ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst, mit dem Laufstil als Leichtathlet bei den 100 Kilometern durchzuhalten. Aber das war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ach ja, da ist ja wirklich eine Unterscheidung. Also das sind auch wirklich dann das sind wie zwei Welten, zwei, sagen wir, verschiedene Sportarten und auch zwei Mentalitäten. Und ich finde aber dann bei den Ultraläufen das wirklich sehr gut geeignet, auch für Senioren. Aber das sieht man ja auch bei der Teilnahme, dass da sehr viele Senioren mitmachen. Das hast du ja auch gesehen im Grunde. Wie viele Junge waren dabei? Da sind ein paar, die vorne weggebrettert sind. Und ansonsten war das doch so sehr gemütliche Seniorentreffen, oder? Wie würdest du das
ja. Und ich fand auch, also
das
was
waren
du
jetzt
sagst,
nicht alles Hochleistungssportler.
Man kennt irgendwann auch alle, ne? Wenn man die alle so lange
hat. Ja, genau.
Ich hatte das Gefühl, hatte dann irgendwann auch ewig. So, naja, guck mal, der schon wieder und die, Aber es ist richtig, also ich kam mir jetzt nicht so vor, als würde ich den Altersschnitt heben. Ja, also ich war ja als Begleitperson bei deinem Lauf dabei und ich habe dich natürlich supportet, aber ich habe auch ein bisschen vor Ort aufgenommen und vielleicht hören wir uns einfach mal an, wie wir da angekommen sind. Das war nämlich so ein bisschen chaotisch.
Herzlich willkommen aus Ufstadt-Weiher. Es ist jetzt 20 Minuten vor 10, dann geht's los. Astrid sagt, oh. Hier ist die Stimmung sehr entspannt, aber es ist natürlich heute Morgen alles andere als entspannt gewesen bei uns, denn Astrid hatte eine Migräneattacke und wir sind ziemlich spät losgekommen. Aber Astrid, wie geht's dir jetzt?
Jetzt super, ich bin heiß.
Jetzt ist er heiß, ja.
Ja, mal sehen. Ja, jetzt mache ich mich erstmal ein bisschen warm.
Genau. Astrid, du joggst schon mal los. Ich rede noch ein bisschen weiter rein. Astrid, muss ich jetzt warm machen? Wir sind ja, wie gesagt, ein bisschen spät dran gewesen heute Morgen.
Wo ist eigentlich der Start?
Wir wissen auch nicht, wo der Start ist, aber sie hat schon eine, wo ist deine Startnummer?
Die habe ich da.
Ja, die muss man dann sehen.
Oh Gott. Ich kenne mich nicht aus. So.
Okay. Genau. Ich halte alles fest. Alle, genau. Ich halte alles fest.
Ich stehe dir gleich hier.
Ja, genau. Renn du mal los. Die Stimmung hier ist ziemlich entspannt. Die Leute sind alle ganz cool. Man sieht auch ein paar verkleidete Leute. Und ja, sehr viele in kurzen Hosen. Es ist saukalt, finde ich persönlich. Astrid läuft nicht in kurzen Hosen. Wo ist er denn jetzt hin? Ich weiß es nicht. Ich bin hier ein bisschen ein Packesel. Ich habe hier Jacken und alles Mögliche, alle Sachen. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier gleich einen guten Support mache. Und jetzt gucke ich mal, wo Astrid hingelaufen ist.
Astrid, was war denn da los mit deiner Migräne?
Mit meiner Migräne? Migräne, das ist ein großes Wort. Wobei, es ist durchaus auch ein sehr interessantes Thema. In meinem Fall ist es so, ich hatte mal ein Riesenproblem 17 Jahre lang mit regelmäßiger Migräne. Habe ich eigentlich jetzt fast nicht mehr. Durch den Sport habe ich das eigentlich in den Griff bekommen. Viel auch durch Muskelaufbau. Aber das kommt aus einem gewisser Anspannung, gewissem Stress heraus. Und dadurch, dass bei mir da auch vorher ziemlich viel los war, weiß ich nicht, kam das in dem Moment das war dann so morgens, aber es war eine relativ leichte. Es war so, dass ich dann auch nicht viel essen konnte. Das war natürlich erstmal ein Problem, wenn man weiß, man hat 50 Kilometer vor sich und kann dann nicht frühstücken. Aber dachte ich, okay, vielleicht kommt das noch, dann gucke ich mal im Auto. Und da hat sich's ja dann auch tatsächlich aufgelöst, sodass ich dann im Auto noch ein bisschen was essen konnte. Und als wir angekommen sind, das war sowieso, man kann sagen, so die ganze Vorphase vorm Lauf ein Sturm, weil wir dann auch noch durch den strömenden Regen gefahren sind und gedacht haben, boi, das wird nichts mit dem Lauf oder bei dem, also bei dem Regen, da hätte es selbst mir keinen Spaß gemacht, ja, aber da haben sich sowohl die Regenwolken als auch meine Migräne komplett aufgelöst und als wir dann ankamen, war alles gut.
Ja, ich habe wirklich morgens auch, ich habe gedacht, Gott, also eigentlich kann man das nicht verantworten, dass du läufst, aber jetzt Häuflein hast du darauf drin, ja, so ein Häufchen Elend, aber auf der anderen Seite hast du so lange dafür trainiert, ich wusste überhaupt nicht, ich war sehr hin und her gerissen, ob ich dich da überhaupt hinfahren soll. Ja, aber es war ja dann die richtige Entscheidung, also ja, zum Glück, also, ja.
Ja, ich, also für mich ist das jetzt gar nicht so viel trainiert. Ich meine, man ist ja schon in einem gewissen Trainingszustand und so optimal lief die Vorbereitung wegen des Dezembers auch nicht unbedingt. Aber man ist halt angemeldet und irgendwo hat man ja auch ein Ziel. Und dann haben wir ja noch unseren Decathlon, ja, das war ja Teil 1. Da hätte ich dann wieder einen anderen 50-Kilometer-Lauf finden müssen. Aber wenn ich dann nicht wirklich Lust gehabt hätte zum Laufen, hätte ich es auch nicht gemacht. Und mir ging es ja dann wirklich gut, also das war ja komplett weg dann.
Das kannst du jetzt vielleicht nochmal erklären mit dem Decathlon.
Ja, unser Podcast-begleitendes Projekt ist ja ein 10-Disziplinen-Lauf, also von meiner Seite 10 Disziplinen, 10 Distanzen.
Also unser Projekt, Seite. Aber Astrid macht das alles.
Genau, ich laufe
und ich klatsche immer nur Beifall.
Nee, die Betreuung ist sehr, sehr, sehr wichtig. Also wir haben jetzt mit den 50 Kilometern angefangen, aber von den Distanzen her betrifft das die 100 Meter, die für mich die größte Herausforderung sein werden. Muss man nochmal gucken, wo ich die laufe. Geht zwar am schnellsten rum, ist aber, glaube ich, für mich wirklich am schwierigsten zu laufen. Dann die 800 Meter, die 1500 Meter, das alles auf der Bahn, die 3000 und 5000 Meter auch auf der Bahn. Dann die 10 Kilometer, die werde ich wahrscheinlich irgendwo auf der Straße laufen, da weiß ich auch noch nicht, wo und wann. Und dann hatten wir den Halbmarathon, Marathon, 50 Kilometer und 100 Kilometer. Und als nächstes steht dann der Marathon an in Hannover, die deutschen Meisterschaften.
Jetzt gehen wir erst nochmal zurück nach Hawaii. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel Grad da waren, aber eben wenn man noch bei uns auf Instagram guckt, ich mit Mütze und Schal, du in Läuferklamotten. Es war so ein komisches Wetter. Da kam für mich auch mal wieder die Frage auf, die ich auch sowieso oft beim Laufen habe. Was zieht man da an? Also es gab einige Männer, die hatten so kurz, also viele Männer sogar, die hatten kurze Klamotten an, du aber nicht, ne? Wie entscheidest du dich, was du anziehst?
Das, also ganz ehrlich, das ist immer merkwürdig. Ich fühle mich immer wie ein völliger Laufanfänger, wenn ich vor einem Wettkampf meine Kleidung raussuchen muss und mich dann dafür entscheiden muss. Natürlich gehe ich nach den Geraden und dann auch, dann gucke ich, wie ist der Wind. Es ist so, bei den langen Läufen, irgendwann geht die Kälte dann so in die Muskeln rein, dass die Muskeln halt total steif werden. Da ziehe ich mich dann eher ein bisschen wärmer an. Und deswegen hatte ich ja auch, ich hatte nicht nur eine lange Hose an, sondern auch eine etwas dickere lange Hose. Und das war auch eine gute Entscheidung, weil ich glaube, ich hätte sonst in den hinteren Oberschenkeln größere Probleme bekommen. Oder wenn ich jetzt nur knielang gelaufen wäre, dann hätte ich Probleme in den Waden bekommen, glaube ich. Und das andere ist natürlich auch obenrum. Jetzt ist es so beim Ultra, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da sind ja viele, die klammern die Startnummern an diese Gummibänder, die sie einfach nur um die Hüfte hängen. Gell? Und das ist jetzt was, damit laufe ich nicht persönlich nicht so gerne und mache mir die Startnummer ja immer an das Hemd fest. Das heißt, du kannst nicht mehr wechseln. Du kannst ja auch nichts drüber ziehen, weil man muss ja die Startnummer sehen. Und ja, da habe ich dann ein kurzes Hemd angehabt für den Fall, dass es etwas wärmer wird noch und habe dann aber Ärmlinge angezogen. Die kannst du dann während des Laufens einfach abstreifen. Und das Gute finde ich bei diesen, deswegen mag ich die eigentlich ganz gern. Manche mögen das nicht, wenn man immer so viele Runden läuft. Aber man hat ja quasi, das sieht man auch bei uns im Instagram-Account dann, den Verpflegungstisch. Da hat man ja dann quasi für sich so einen kleinen Platz bei so einem Ultralauf und dann kann man immer, wenn man vorbeiläuft, alle 5 Kilometer dann die Handschuhe hinlegen oder die Ärmlinge dann ausziehen oder eben wieder anziehen. Das hast du jetzt bei anderen Läufen, wo du ja eine große Runde hast, da hast du nicht die Möglichkeit. Und das finde ich dann da ganz praktisch. Von daher war ich da gar nicht so sehr unter Druck, weil ich mir gedacht habe, das kann ich ja dann immer an- und ausziehen. Aber klar, musst du dich für eine Hose entscheiden. Und du musst am Anfang einfach eine Entscheidung, eine wichtige Entscheidung treffen. Und wenn du zu warm angezogen bist, dann ist das aber auch zu kalt. Ja, dann ist das teilweise, hat das einen großen Einfluss, einen negativen Einfluss auf den Lauf dann. Das stimmt.
Ja, und da war es auch irgendwie fies, weil auf der Seeseite oder auf der einen Seite hat es so gezogen und auf der anderen war es windstill. Das hört man dann noch gleich ein bisschen bei den Aufnahmen.
Ja, also mehr noch. Du, da war, also das ist ja immer das Fiese mit dem Wind. Man hat ja gefühlt immer Gegenwind. Den Mitwind merkst du ja nicht so. Aber es war auch wirklich, also hatte ich das Gefühl, dass an den Stellen, wo hätte Mitwind sein können, es einfach viel geschützter war. Wir hatten nicht nur auf der Seeseite Gegenwind. Auf einer anderen hatten wir dann auch nochmal. Aber da gab es dann bei Kilometer 3 auf dieser Fünferrunde, da hatten wir eine Gerade, da hatten wir richtig toll Rückenwind. Das war schön, gerade als es zum Ziel ging dann. Aber der Wind war stark, ja.
Aber muss ich nochmal fragen, weil also eine Triathletin hat mal zu mir gesagt, beim Laufen muss man immer 10 Grad plus drauf geben. So zieht sie sich an. Findest du, das ist so eine Faustregel?
Ach so, im Verhältnis,
nicht laufen. Draußen 10 Grad und dann zieht sich an, das wären 20 Grad.
Ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich meine, wenn 12 Grad, 14 Grad, 14 ist zum Beispiel schon so, dass man sich eher kurz anzieht, ja. Was ich auch immer sehr schwierig finde, ist, wenn es bewölkt ist zum Beispiel, dann bleibt die Temperatur ja relativ beständig. Wenn es aber, also bewölkt, wenn wirklich die Sonne nicht rauskommt, wenn es aber jetzt so bewölkt ist, dass die Sonne immer mal rauskommt und dann aber auch mal wieder eine Wolke vorzieht, dann hast du Temperaturschwankungen innerhalb eines Laufes, die können teilweise von Start bis zum Ende 20 Grad betreffen. Und das finde ich dann ziemlich schwierig. Und so gesehen, natürlich war es dort kühl, aber beständig. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr angenehm. Im Grunde mit der Entscheidung, die man am Anfang getroffen hat, hat man dann am Ende noch die gleichen Bedingungen eigentlich gehabt. Da hat sich ja nicht viel bewegt, weder von der Temperatur her noch von der Sonne her. Und der Wind leider auch nicht. Ja.
Das ist man jetzt bei diesem Antarktislauf dabei, da stellt sich die Frage, kurz oder lange Hose, gar nicht so direkt. Nicht mal für Männer.
Da stellt sich die Frage, wie viele Hosen ziehe ich an, ja.
Ja. Bevor du jetzt erzählst, wie du den Lauf fandest, hören wir vielleicht mal dein Fazit an, was du direkt danach gezogen hast vor Ort.
Astrid, bist du zufrieden mit deiner Leistung?
Ja, ich bin total glücklich. Vor allen Dingen bin ich froh, dass ich überhaupt angekommen bin. Die letzten 10 Kilometer habe ich nur noch Krampfvermeidung betrieben. Und ja, also ich habe mir auch gedacht, weil ich ja noch einen Marathon vor mir habe, ich will mich jetzt nicht ganz zerschießen und wollte einfach ohne Krämpfe, ohne große Schmerzen ankommen. 50 Kilometer sind doch wirklich sehr lang und ich war dann schon froh, als es vorbei war. Aber war ein schöner Lauf, die Stimmung war nett und die Leute, die auf der Strecke standen, haben auch echt toll angefeuert. Aber es ist natürlich, soll ich sagen, auf der Strecke ist natürlich viel weniger los als bei so einem Stadtmarathon. Das ist eine ganz andere Stimmung, aber nett, alle helfen sich gegenseitig und feuern sich an. Und ja, war toll, hat Spaß gemacht. Und ich bin echt froh, dass ich es gemacht habe. Dass wir heute Morgen losgefahren sind, trotz allem. Ja.
Was tut man denn, wenn man so einen Krampf hat, Astrid? Ist das schon mal passiert?
Ja, durchaus. Das ist mir schon einige Male passiert. Bei Marathonläufen insbesondere. Bei kürzeren Läufen noch nicht. Also beim Halbmarathon habe ich damit überhaupt kein Problem. Da werfe ich mir persönlich natürlich auch vor, da könnte ich noch ein bisschen selbst mehr trainieren für die Wadenmuskulatur natürlich. Aber bei mir ist es so, ich hatte, als ich 2017 mit dem Laufen wieder angefangen habe, da bin ich noch über die Ferse gelaufen und ich habe mir dann mit der Zeit so das Mittelfußlaufen angewöhnt. Und dann gab es einen Winter, da hatten wir hier in Weimar ziemlich viel Schnee und das zog sich über viele, viele Wochen. Und der Schnee, der hat mich automatisch dazu gebracht, dass ich auf dem Vorfuß gelandet bin. Und seitdem laufe ich auf dem Vorfuß. Das war ein Schutz vom Körper oder der Fuß fand sich so wahrscheinlich stabiler auf dem Schnee. Und danach dachte ich, ach komm, lass es gerade so. So und so laufe ich jetzt auch den Marathon. Das ist natürlich eine Herausforderung für die Waden. Und da passiert es mir, also im schlimmsten Fall hatte ich einmal 8 Kilometer vorm Ziel, aber meistens sind das so 2-3 Kilometer vorm Ziel, dass dann Krämpfe kommen. Im schlimmsten Fall ist es so, dass ich da mal stehen bleibe und dehne.
Okay.
Das hilft wirklich schon extrem. Dann kann man auch weiterlaufen. Es ist aber so, dass ich dann während des Laufes einfach meine Lauftechnik wieder rückwärts nach hinten verändere. Das heißt, dass ich wieder auf dem Mittelfuß laufe. Das habe ich bei den 50 Kilometern noch relativ früh gemacht, weil es ja noch länger. Brauche ich mir nicht einbilden, dass ich das dann so hinkriege. Und wenn ich Krämpfe habe, dann laufe ich wieder über die Ferse und dann hast du einfach so eine Vordehnung unten hinten in der Wade. Und dann geht das auch. Das ist dann kein Problem. Ich möchte da auch unbedingt von wegkommen. Ich möchte, dass ich da irgendwann so starke Beine habe, dass das auf keinen Fall mehr kommt bei den langen Strecken. Schade ist dann natürlich, dass man keinen Endspurt mehr hinlegen kann. Das finde ich immer so schade, wenn man dann beim Marathon ist. Man hat das Ziel vor Augen und jetzt könnte man eigentlich von der Atmung, vom Herzen her noch super durchstarten und noch einen tollen Endspurt hinlegen. Aber die Waden machen das nicht mit, weil du dann sofort einen Krampf kriegst und dann joggt man halt locker durch. Das finde ich schade. Aber ich habe durchaus auch schon Marathonläufe gehabt, wo das kein Problem war. Zum Beispiel 21 in Berlin, da konnte ich nochmal die letzten 2 Kilometer richtig Tempo machen und das war ein super schönes Gefühl.
Aber wie ist denn das? Weil ich meine, dann ist ja der Lauf ab dem Moment schon irgendwie auch eine Quälerei, wenn man so einen Krampf hat. Also wie motiviert man sich denn dann so, ich sag mal so psychisch, ne? Denkst du dran an so eine Tafel Schokolade, die du dann im Ziel isst? Oder hast du so ein Mantra oder irgend so ein Musikschnipsel, der dir dann durch den Kopf geht? Oder wie motiviert man sich dann währenddessen, wenn es einem gerade halt körperlich nicht so gut geht?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Das kommt jetzt auf den Lauf auch drauf an. Aber es ist ja so, wenn man dann, letztendlich ist ja meine Taktik, dass ich so die Technik und mein Lauf so verändere, dass ich eben diese Krämpfe nicht mehr habe. Weil wenn du die Krämpfe hast, kannst du ja in dem Moment nicht laufen. Aber ich sag mir dann, jetzt hast du halt nur noch so und so viel. Und was auch sehr viel ausmacht, das sind die Zuschauer. Also man wird ja immer wahnsinnig angefeuert und das trägt einen dann auch ein Stück weit. Und jetzt bei dem Problem mit den Wadenkrämpfen ist es ja meistens so, dass man ja vom Herz-Kreislauf-System dann gar nicht leidet, weil man ja langsamer läuft. Ja, das ist ja im Grunde nur muskulär. Das heißt eigentlich, wenn du das hinkriegst, dass du dann so laufen kannst, dass du das nicht mehr spürst, läufst du zwar langsamer, aber das ist jetzt dann gar nicht so anstrengend, muss ich sagen. Das geht. Aber nee, von der Motivation her, gut, da gibt es verschiedene Techniken, dass man dann sagt, in dieser Scheibchentechnik, dass man immer sagt, jetzt die nächsten 200 Meter noch und die nächsten 500 Meter noch und bis dahin schaffst du es noch und irgendwann bist du im Ziel. Aber ich weiß es nicht. Ich bin immer sehr motiviert, bis zur Ziellinie zu kommen und saug dann die Stimmung auf und dank den Leuten, die am Wegesrand stehen und uns anfeuern. Und ja, das ich versuche es dann trotzdem zu genießen, das geht schon.
Wie sehr hat dich dein Ergebnis gefreut bei dem Hawaii? Hattest du damit gerechnet, dass du einen Rekord aufstellst?
Ja, insgeheim. Also man guckt sich ja dann doch die Zeiten vorher mal an, wie die Lage ist. Und da wusste ich, dass der deutsche Rekord bei 4 Stunden 08 und ich glaube 50 Sekunden lag. Da dachte ich, boah, super, das ist ja machbar. Und habe dann, ja, das war dann schon mein Ziel. Also das wollte ich auf jeden Fall laufen. Wir haben das aber dann noch nicht so kommuniziert. Und es ist jetzt auch nicht so, also die 4 Stunden 4 waren jetzt von der Zeit her, ich bin nicht voll ans Limit gegangen, deswegen da hatte ich dann keine Krämpfe. Das, auch wenn wir jetzt die ganze Zeit über die Krämpfe sprechen, das war ja genau die Vermeidung. Das heißt, da bin ich die ersten 30 Kilometer ein bisschen schneller gelaufen und dann die letzten 20 habe ich lockerer gemacht. Das heißt, da konnte ich meine, ich war dann schon froh, als ich im Ziel war und ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich das mit der Zeit, also mit dem deutschen Rekord geschafft habe, weil man weiß es nie, diese Strecken sind sehr lange und du weißt nie, was dazwischendurch noch passiert. Also deswegen, ich habe jedes Mal wieder einen großen Respekt vor jedem Marathon. 50 Kilometer war ja jetzt mein erster Lauf. Aber ja, einerseits war es mein Ziel, einerseits habe ich habe auch damit gerechnet, dass ich das schaffe. Aber trotzdem, das dann nochmal ins Ziel zu bringen, ist nochmal eine andere Sache. Insofern habe ich mich wirklich sehr gefreut und ich habe mich auch sehr gefreut, dass du im Ziel standst und mich aufgefangen hast. Das hilft auch immer sehr.
Ah ja, also das ist ja das Stichwort. Wie wichtig ist denn so eine Begleitperson für dich?
Boah, das ist eigentlich, also sehr wichtig. Das ist 50%, würde ich sagen, vom Lauf. Die Betreuung, Person, die dabei ist, ja. Ja, doch. Also es ist sehr vielschichtig. Das eine ist, man braucht sich um vieles gar nicht kümmern. Man kann dem alles,
die ganzen Klamotten.
Symbolisch, ja, also symbolisch als auch wirklich in die Hände geben, ja. Und kann sich einfach nur darauf konzentrieren, ich mache mich jetzt warm, ich stelle mich jetzt an den Start und so und nicht, was mache ich jetzt mit meinem Rucksack, wie kriege ich jetzt hier meine Kleidung weg und was mache ich mit der Verpflegung und so weiter. Und das ist aber auch mental eine extreme Hilfe. Also das ist ein Riesenunterschied, ob du jetzt allein zu einem Wettkampf fährst und dann in einer Masse stehst, die du erstmal nicht kennst. Natürlich, dann ergeben sich da auch wieder Gespräche und Bekanntschaften. Man tut sich zusammen, man wird dann auch zum Team. Aber es ist wirklich, finde ich, nochmal ein Unterschied, wenn man noch jemanden dabei hat und dann zusammen ein Team ist. Und das ist was ich ganz extrem empfinde. Ich habe dann gar nicht das Gefühl, das ist mein Rekord oder Sieg, kann man ja dann in dem Fall jetzt nicht sagen, aber mein Erfolg. Sondern unser. Das empfinde ich ganz extrem, dass ich mit der Betreuung, die dabei ist, eine Mannschaft bin, ein Team. Genau, insofern hast du da 50% Anteil, auch wenn du nicht mit mir trainiert hast.
Also, oh Gott, ja, das ist jetzt vielleicht doch ein bisschen zu viel der Ehre. Also, aber Astrid, jetzt muss ich dir die schonungslose Wahrheit sagen. Ich meine, ich habe dich schon supportet und deine Kleider getragen und all diese Dinge getan.
Du hast nicht an mich geglaubt.
Doch, natürlich habe ich an dich geglaubt. Aber ich möchte jetzt dir und auch überhaupt allen anderen Marathon- und Ultraläufern mal die Wahrheit sagen, was eine Begleitperson eigentlich macht, während ihr Läuferinnen und Läufer denkt, dass wir pausenlos um euer Wohl besorgt seid. Hören wir doch mal kurz rein.
Also da sind schon ein paar Jungs dabei.
Ja, an der Stelle, da habe ich mich also in den Wind gestellt und habe nach Männern geguckt.
Alle Achtung, die sehen sehr dynamisch aus und sind auch saumäßig schnell.
Dann habe ich noch was anderes entdeckt.
Als Begleitperson steht man ja doch nur so ein bisschen rum hier. Und sehr fatal, es gibt extrem leckeren Kuchen hier. Also ich hoffe, dass ich diese restlichen Kilometer noch überstehe, ohne ständig mir neue Muffins zu kaufen. Ja. Das ist auch wieder so ein Problem, über das wird gar nicht gesprochen beim Laufsport.
Wie sagt man so schön, Essen ist der Sex des Alters. Während du gelaufen bist, habe ich Folgendes gegessen. Ein Muffin, ein Schokocroissant, eine Bratwurst mit Senf und zwei Kaffee habe ich noch getrunken. Also es ist kalorientechnisch, habe ich einiges draufgesattelt. Dann habe ich dich komplett im Stich gelassen.
So, während Astrid denkt, dass ich sie pausenlos supporte und am Zeitenvergleichen bin, war ich in Wirklichkeit gerade mal im Einkaufsmarkt, denn mir war so kalt, ich musste mich ein bisschen aufwärmen. Ich habe aber gar nichts gekauft.
Und dann habe ich mir die Strecke mal unter touristischen Highlights angeguckt.
Oh, es ist sogar ein Surfer auf dem See. Ich glaube, im Sommer ist das hier ein ganz toller Badesee. Jetzt ist es doch ein bisschen kalt. Aber der ist wirklich groß und schön mit Rasen und Spielplatz, alles Mögliche. Also, wenn ihr im Sommer mal einen schönen Baggersee sucht, seid ihr hier, glaube ich, nicht verkehrt.
Ja, und das Ergebnis der ganzen Sache war, dass ich tapfer deine Zwischenzeiten noch genommen habe, aber ich habe sie mit denen auf der Urkunde verglichen und keine hat wirklich gestimmt. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen üben. Du hast mich auch einmal wirklich ganz erschrocken angeguckt, als ich dir deine Zwischenzeit zugerufen habe. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Wahrscheinlich war ich da noch mit Muffin essen beschäftigt.
Die war irgendwie zwei Minuten länger höher, als ich erwartet hatte.
Oh mein Gott. So, oh. Das hatte ich wahrscheinlich noch mal motiviert.
Nein, ich dachte, meine Uhr ist kaputt. Irgendwas stimmt da nicht.
Ich weiß nicht, was ich da angestellt habe.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, das merkt man ja als Läufer nicht, wenn du so oft weg bist und dich amüsierst. Weil ich habe dich trotzdem alle 5 Kilometer mindestens einmal gesehen. Du hast ja immer mal eine Abkürzung genommen. Das hast du gut vertuscht. Nee, das ist überhaupt kein Problem. Aber jetzt ist es ja auch so, bei so einer Strecke, die 5 Kilometer lang ist und man 10 Runden läuft, dann ist es ja für die Betreuung relativ einfach, ja?
Das stimmt.
Es gibt, ich kann dir von anderen Fällen erzählen, die sind etwas schwieriger verlaufen, gerade bei einem Marathonlauf, der aus einer großen Runde besteht. Da versuch mal, als einzelne Betreuungsperson an verschiedene Stationen zu kommen.
Ja, gerade wenn auch gar keine Bahn oder nichts fährt, weil ja eben Marathon ist.
Ja.
Das ist dann schon nicht so einfach.
Das ist dann nicht so einfach, ja. Nee, aber es ist wirklich, für mich ist das extrem wichtig und es macht auch einfach viel, viel mehr Freude, das zusammen zu teilen, finde ich. Und da kommt ja noch mehr dazu. Das ist ja dann auch noch auch die Physiotherapie. Ich bin auch meinen Physiotherapeuten sehr dankbar und auch unsere Läufer und unser Trainer aus unserem Verein. Und das ist wirklich ein Gesamtteam. Man ist nicht nur einzelner Läufer und das macht auch insgesamt, Also noch schöner wäre gewesen, wenn wir auch mehrere Läufer und mehrere Betreuer gewesen wären. Insofern habe ich mich dann auch riesig gefreut, dass Katrin dann da war und dann auch noch gewonnen hat oder dass man dann die und den einen oder anderen dann auch wieder sieht, den man schon kennt. Das macht echt Spaß und das motiviert auch sehr, ja.
Aber wie sehr steckt denn so ein Lauf einem dann in den Knochen? Das ist ja dann doch, trotz allem, auch wenn du nicht voll den letzten Speed gegeben hast, das ist ja doch eine ganz schöne Strecke. Wie hast du da regeneriert?
Da sind wir dann beim Thema Regeneration und Senioren. Also je älter man wird, umso länger dauert die Regeneration auch. Aber es ist schon so, ich habe das, also das hört sich jetzt blöd an, aber ich habe das dann schon als einen sehr langen Trainingslauf genommen, habe mich danach, ja, ich sag mal, knapp eine Woche erholt. Ich bin aber laufen gegangen. Ich bin auch am Montag gleich mit einer Freundin nochmal 10 Kilometer wieder laufen gegangen, aber sehr langsam. Und ich glaube, dann bin ich mittwochs noch mal ein bisschen unterwegs gewesen, habe ja dann auch meine Laufkurse weitergegeben. Da laufen wir ja auch, aber auch nicht so schnell. Und dann habe ich an dem Sonntag drauf wieder Tempoeinheiten gemacht. Ja, und ansonsten halt schön geschlafen, habe kein Krafttraining gemacht in der Zeit. Also ja, und habe die Woche als Trainingswoche einfach ganz ruhig angehen lassen. So, ich sag mal knapp eine Woche. Jetzt ist es aber so, das ist nicht Standard. Ich würde das auch keinem empfehlen, wenn er bei einem 50-Kilometer-Lauf an seine Grenzen gegangen ist. Da würde ich sagen, dass man dann wirklich mindestens 3 Wochen sich gut erholt und regeneriert. Aber wenn man, du hast das ja auch gesehen, bei den Ultraläufen wird nicht so schnell gelaufen. Das heißt, die Belastung ist bei vielen, glaube ich, nicht so hoch wie jetzt bei einem Marathon-Straßenlauf, wo viele wirklich ganz an ihre Grenzen gehen. Aber ja, was mir nämlich aufgefallen ist, das ist nämlich der Unterschied zu den Ultraläufern auch. Wenn du mal guckst, das siehst du auch auf dieser Statistikseite von der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung, da kannst du einzelne Läufer anklicken, was die im Jahr weglaufen. Also, weißt du, man sagt ja, oder früher sagte man immer so 2 Marathons im Jahr. Und die laufen ja 50 und 100 und manchmal auch 150 und mehr Kilometer. Und davon haben sie dann 10 Läufe im Jahr. Und ich, wie geht das denn mit der Regeneration? Da kannst du ja gar nicht mehr trainieren. Und da denke ich mal, das geht nur, indem du diese Läufe auch als Trainingsläufe nimmst und dann einfach nicht so viel Tempo machst und dich da auch nicht voll verausgabst. Weil sonst kann das natürlich nicht lange funktionieren und schon gar nicht in unserem Alter, ja.
Also das Thema Regeneration, das werden wir in der nächsten Folge dann auch nochmal genauer behandeln und intensiv drauf eingehen. Du hattest ja aber auch gar nicht so viel Zeit überhaupt zum Regenerieren, denn bei dir stand ja schon wegen deines Decathlons das nächste Projekt quasi vor der Tür. Du bist ja in Hannover am 14.04. bei den Deutschen Marathonmeisterschaften mitgelaufen und darum wird es in der nächsten Folge gehen. Oder willst du genau. Schon ein bisschen was verraten?
Nee, es ist nur so, ich werde in diesem Jahr 2 Marathons laufen. Also das heißt, ich habe mindestens 11 Läufe. Es ist jetzt nicht so, dass ich diesen für den Decathlon unbedingt diesen Marathon dann brauchte in Hannover. Aber Hannover sind die deutschen Meisterschaften und da wollte ich, da ich jetzt in meinem ersten W55-Jahr bin, wollte ich unbedingt dann in Hannover mitlaufen. Und ja, und der 2. Marathon wird dann in Berlin sein.
Ja.
Also. Und alles andere verraten wir dann beim nächsten Mal.
Genau, also es ist so unglaublich, was du alles so runterreißt. Also beim nächsten Mal freut euch drauf, dann werdet ihr erfahren, wie ist es gelaufen bei den deutschen Marathonmeisterschaften. Hatte Astrid wirklich genügend regeneriert? Ja oder nein? All diese Dinge werden wir in der nächsten Folge besprechen. Und wir haben euch ja schon am Anfang versprochen, die lässt nicht so lange auf sich warten wie diese Folge. Aber am besten ihr abonniert uns, dann kriegt ihr nämlich Bescheid, wenn es eine neue Folge gibt. Und ihr könnt auch gerne bei uns auf Instagram reinschauen. Und wenn ihr Fragen und Anmerkungen habt, dann schickt uns gerne eine E-Mail. Wir sind die Age Groupies. Iris und
Astrid.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.